noch dazu als weiterer Hintergrund, um Frida ein bisschen besser zu verstehen. Eine kleine Zusammenfassung von der mexikanischen Revolution. Es war eine sogenannte unverfälschte Revolution. Die Bauern und Arbeiter spielen die führende Rolle. Nach langen Kämpfen sind die alten herrschenden Klassen gebrochen. Die drei Grundpfeiler, Grundbesitzer, Armee, Klerus, sind geschwächt und zum Teil zerstört worden. Aber an ihrer Stelle ist jedoch keine Arbeiter- oder Bauernmacht, kein Sozialismus, sondern eine neue Staatsform, die vielen Forderungen entgegengekommen ist, aber gleichzeitig den einheimischen Kapitalismus der Bürokratie weiter gefördert hat. Die sind an die Macht gekommen. Die anarchosyndikalistische Gewerkschaft Casa del Obrero Mundial, Haus der Weltarbeiter, haben sich am Carranza und dem Obregón angeschlossen. Das waren führende Präsidentschaftskandidaten, die gegen den Villa und den Zapata gekämpft haben. 1920 ist dann der Obregón auch Präsident geworden und es ist zu Landreformen gekommen. Und vor allem hat die Revolution der Ex-Minister Vasconcelos führen gebracht. Er hat Kunst gefördert wie noch niemals vorher. Vor allem die politische Kunst, also die Wandmalereien, vor allem auch vom Rivera, wo Kämpfe und Revolution usw. so weiter gemalt hat. Er hat auch eine Alphabetisierungskampagne durchgegeben. Und der Rivera war einer seiner Lieblinge, weil er noch so gemalt hat, wie er sich vorgestellt hat, also bildlich und nicht in die abstrakte, surreale und surrealistische Kunst abgefahren ist. Die Revolutionsbilder, also die Wandbilder, sind ja riesengroße Flächen gewesen, zum Teil ganze Fassaden. So die Realität, so aus männlicher Sicht, auf ganzen Fassaden, in allen Universitäten, Spitälern, Räumen, überall war das. Die Tendenzen haben den Hintergrund der Malerei, auch von der Frida Kahlo, gebildet. Der Gegensatz zwischen ihren Bildern, die ja in viel kleineren Maßstäben sind, eines der grössten von ihren ist irgendwie so 1,50 auf 2 Meter, ungefähr so, also allerhöchstens. Ja, im Hinblick auf Motiv und auch das Format und dem Monumentalismus der männlichen Muralisten fällt extrem ins Auge. Doch ihre Kleinheit trügt. Sie beruht zum Teil auf traditionellen Schranken in der Kunst von Frauen, die auch die ganze Revolution nicht aufbrechen konnten. Doch innerhalb dieser Schranken hat sie das Vermögen, ein Werk zu schaffen, das ihren Folgen sehr innovativ und explosiv geblieben sind und auch immer noch sind. Wie die Monumentproduktionen und Verherrlichungen ihrer männlichen Kollegen. Sie hat nicht Grösse gebraucht, sondern ihren ist der Inhalt wichtiger gewesen. Mit dem Breton, dem Rivera und dem Trotzki. Der Trotzki hat sich eine Zeit lang bei ihren im Haus aufgehalten durch die Einladung von Rivera. Und Frida haben die Devisen herausgegeben. Was wir wollen, ist die Unabhängigkeit der Kunst für die Revolution. Die Revolution für die endgültige Befreiung der Kunst. Da haben sie eine internationale Föderation der unabhängigen revolutionären Kunst gründen. Aber der Trotzki ist abgereist, der Breton ebenfalls. Es ist etwas anders gelaufen. Und für Frida ist sowieso im Vordergrund gestanden, wieder sich zu schauen, weil in dieser Zeit ist ihr mal wieder gar nicht gut gegangen. Ich schweife jetzt noch ein bisschen Gegenwart ab, wo aber auch gleich alles für Frida gültig wäre, wenn sie noch da wäre. Der Satz, den ich schon mal gebraucht habe, das Persönliche ist politisch, der passt ganz extrem gut zu der Frida. Ich habe mich immer ab dem Satz aufgeregt, weil er so komisch ist, Aber da stimmt es vor allem, wie man unterscheidet, wie die Männer in seiner Zeit da die riesen Wandbilder mit jenen Sachen drauf und doch eigentlich nichts aussagen. Und sie, die bis zu Miniaturbildern gemacht hat, wo so viel drauf ist und so viel aussagt. Und sie eben nicht umgerannt ist, sie ist zwar auch an Demonstrationen, aber nie so der Zeitungen geschlägt worden, wie in Rivera mit seinen politischen Manifestationen und politischen Reden, sondern sie hat es so gemacht und darum finde ich den Satz extrem passend zu ihr. Denn ihre Bilder lösen die traditionelle Ausklammerung und Verdrängung vom Persönlichen in der männlichen, dominierenden Politik ab. Außerdem betont sie die politische Natur der privaten, einzelerfahrenen Unterdrückung der Frau. Die wichtigste Errungenschaft der Frauenbewegung, dass Frauen entdeckt haben, dass ihre Probleme nicht irgendwas Frauenspezifisches oder irgendwas schuldig ist, sondern ganz klar eine politische Frage. So wie Frida mit ihren Abtreibungen an die Öffentlichkeit ist, Frau bedenke, das war 1930 in Mexiko, sehr streng katholisch und die Kirche noch sehr vorgeherrscht hat, obwohl sie sogenannt müssen abtreiben, weil sie hat sich dann müssen entscheiden, das Kind oder sie. Aber immerhin, die Darstellung war doch dann schon sehr gegen die Kirche gewesen. Frida war zwar lange Zeit das B-Gefäßle gewesen, aber nicht an die Reihe von assoziative Wörter wie Frau, Stabilität, Heim, Gefühl, Hausarbeit und Dekorationskunst. Durch die Wörter behalten ja auch ihre Bedeutung nur in der Gegenüberstellung der männlichen Reihe. Mann, Beweglichkeit, Beruf, Transzendenz, Politik, produktive Arbeit und Kunst. So entsteht ein Gegensatz zwischen innen und außen. Privat, weiblich und einem öffentlichen männlichen, als ob der weibliche Bereich vor allem dazu da wäre, ihrem Gegenteil einen Sinn und Bedeutung zu geben. Mit der Frida hätte ich gern über diese Aspekte mal diskutiert. Denn sie hat sich ja selber zum Hauptthema ihrer Kunst gemacht. Es ist ja so, dass mit der Ausgrenzung der Frauen auch ihre Kreativität ausgeschlossen worden ist. Die Frau schmückt ihren Bereich mit angewandter Kunst. Es persönliche, private und häusliche sind das Rohmaterial von ihrer Selbstdarstellung. So entsteht die Gefahr, dass eine gesellschaftliche bedingte Kreativitätsform zur Theorie erhoben wird, so als sei für die Frauen spezifisch all das und ein natürlicher Ausdruck vom Weiblichen. Ja. Meistens war das bis jetzt so. Es besteht aber ein grosser Unterschied zwischen der Weiblichkeit, wie es wir Frauen und wie es die Männer sehen. Aber das wissen wir eigentlich. Wo sich das ja immer wieder anmaßt, vor allem in der Kunst, dort ist es ja wohl am extremsten. Eine feministische Ästhetik kann darum sehr unterschiedliche Positionen einnehmen. Künstlerinnen können das Häusliche und Persönliche begrüßen, indem sie diesen Bereich akzeptieren und da als Quelle von Fantasien und Erfahrungen benutzen und dabei gleichzeitig die historische Ausgrenzung der Frau entgegenwirken. Diese Position kann und soll sehr schnell zu einer Analyse der Situation der Frau statt zu dieser Glorifizierung von männlicher Seite her führen. Viele haben bei der Frida gesagt, ja, das ist nur sie, ihr Haus ist ja dort nie rausgekommen, war immer drinnen gewesen. Aber haben einfach nicht gesehen, was sie mit diesen Bildern uns Frauen vor allem sagen. Also nicht nur den Frauen, sondern in der ganzen Welt. Man hat es einfach nicht so verstanden, dass sie die alle Bilder, die sie auch einfach verschenkt hat und so, sehr öffentlich gemeint hat, also sie ist mit dem rausgegangen, sie sind nicht einfach irgendwo verstaubt. Bilder von der Frida Kahlo gehen unmittelbar aus ihrem Leben, aus ihrem körperlichen und emotionalen Leiden führen. ihrem Elternhaus, wo sie gelebt, geschafft und gestorben ist, wo heute ein Frida Kahlo Museum ist. Das ist ein Vorort von Mexico City, es heisst Ecoyacozón. Dort war sie Mittelpunkt, dort war sie Hauptperson. Ihre Malerei ist eine Manifestation ihrer inneren Erfahrung, Träume und Fantasie. Sie wird fast zur Dekoration von ihrem Leben und ihrer Beziehungen. Ähnlich in der Art und Weise, wie sie sich selber und ihr Haus mit den Farben und Objekten von der mexikanischen Volkskunst geschmückt hat. Sie hat Porträts von ihren Freundinnen gemalt und hat ihre Selbstporträts an Freunde, Freundinnen verschenkt. Ein Bekanntes von ihr ist das, was sie im Trotzkrieg geschenkt hat. Eben, wo längere Zeit im Exil war in Mexiko und in ihrem Haus gelebt hat. Die privat personalisierte Welt, aus der ihre Kunst herausgekommen ist, scheint untrennbar mit der Tatsache verbunden zu sein, dass sie oft in ihrem Bett einen privatesten Teil ihrer Welt im Haus gemalt hat. Frida vermittelt den Eindruck, dass sie bewusst Nahtstellen von der weiblichen Kunst und häuslichen Bereichen hervorhebt, als ob sie mit ihrem Leben und ihren Kleidern auf eine Unmöglichkeit der Trennung von beidem aufmerksam machen will. Ihre Kunst wirkt jedoch auch wie ein ironischer, bitterer Kommentar zu den Erfahrungen von Frauen. Sie nimmt dem weiblichen Bereich seine Tröstlichkeit. An der Stelle vom Hoffen und vom Hafen von der männlichen Fantasie tritt die Erfahrung vom Schmerz. Der Schmerz über ihre physische Unfähigkeit, die Frauenrolle in der Mutterschaft auszuleben. Zu dem Schmerz möchte ich ganz kurz ein Bild von ihr, das heisst «Meine Geburt», beschreiben. Ich hoffe, das gelingt mir und ihr kommt ein bisschen draus. Es ist ein Doppelbett aus Holz, weiss bezogen. Der Boden ist ebenfalls so mit Holzbrettern ausgelegt, also es sieht aus wie so ein Teffer am Boden. Auf dem Bett liegt eine Frau in Gebärstellung. Der Kopf dieser Frau ist wie bei einer Toten zugedeckt. Bis zum Bauchnabel ist sie in so weissen Laken eingehüllt mit wunderschönen Falten, die mit Schatten und so angedeutet worden sind. Unten eine aufgesprengte, blütende Vagina mit einem Kopf. Also Frida wird dort gerade geboren, sie ist schon bis zum Hals draussen. In einer grossen Blutlache liegt der Kopf und der Hals. Der Rest vom Körper ist immer noch im Mutterleib. Jedoch ist Frida da mindestens 8 oder 9-jährig. Also ein riesen Kopf, fast kahl geschoren. In dieser blutigen Lache auf dem schneeweißen Lindtuch und dem schönen typischen Holzbett, so für zwei, so ein Ehebett. Und über dem Ganzen, also über dieser ganzen Szene, hängt ein Maria-Bild, also Madonna Maria da. Sie hat ebenfalls ein Tuch auf dem Kopf, aber man sieht ihren ihr Gesicht noch. Und so das typische Tuch. Und sie schaut ein bisschen. Ja, man sieht es nicht richtig, ob sie sehr erschrocken oder traurig schaut. Auf jeden Fall schaut sie sehr starr und hat nicht so den lieben Ausdruck, den man sonst doch immer sieht, den sie hat, drauf. Und das Ganze ist eingekleidet in einem schönen Holzrahmen. Also alles ist aus Holz dort drin, eigentlich sehr heimelig, sehr gemütlich. Aber der Mittelpunkt von dem Bild, das Bett, erschreckt.
Fuerte como tu nombre, suena tu voz de bongo, cubano en la piel y el verso, vas tocando tu tambor que va de a palmas entre la caña y el ron, tu tambor de cuero negro que va gimiendo tu son, Nicolás, Nicolás, hombre de son. Tu abuelo negro te va cuidando, cubano de Somentero. Tu abuelo blanco te va pegando, cubano color de azúcar. Sueña que sueña soñando, así sueña Nicolás. Canta que canta cantando, así vive Nicolás. Tendida en la madrugada, la firme guitarra espera, voz de profunda madera, desesperada. Su clamorosa cintura en la que el pueblo suspira, preñada de son estira, la carne dura. Cógela tú, guitarrero, límpiale de alcohol la boca y en esa guitarra toca tu son entero, el son del querer maduro, tu son entero, el del enorme futuro, tu son entero, el del pie por sobre el muro, tu son entero. Montero, no hay un blanco que le llore. Mayombe, no hay quien le cante. Mayombe, no hay quien le siga, Nicolás.
Si se vaya la culebra,
suena y suena su cascabel. Si se vaya la culebra, pueblo de Cuba, canta con él. Nicolás.
In der Frieda ihrer Malerei sieht man und ist auch ein Prozess, wo eine schichtartige Klärung durchläuft. Eine Häutung von Wunden, das Ablegen von einer schmerzvollen Wirklichkeit, verdeckende Masken von der Schönheit, um sich dann aus dieser Welt vom Körperlichen in die innere Welt von der Fantasie und vom Unbewussten zurückzuziehen. Der vielleicht wichtigste Prozess ist die implizite Weigerung, das Reale und das Psychoanalytische zu trennen. Eine Bestätigung von der Realität von denen Kräften und Fantasien, die umso wichtiger sind, wie sie nicht gesehen werden können. Ihre Art von Malen ermöglicht ihr mit der inneren Erfahrung in der Kunst eine konkrete Ausdrucksform zu geben. In dem Sinn nimmt sie das Innere, das wo als weiblicher Bereich, als männliche Rückzugsmöglichkeit vom öffentlichen Leben angeboten wird und enthüllt die dahinter verborgene andere Seite, die vom weiblichen Leiden, dass die Verletzlichkeit und vom Selbstzweifel. Frieda ist eine von den wenigen, die von diesem Bereich redet. Der fast definitionsgemäß kein angemessener Ausdruck oder keine Sprache findet. Also sie hat von Zeugs geredet und sie hat Zeugs gemalt, Sachen gemalt, wo bis jetzt eigentlich noch gar niemand hin hat, weil also die Frauen haben dort hin dürfen, von den Männern aus, darum sind sie nicht gegangen. Und Frida ist aber dort hin, in den sogenannten weiblichen Bereich, ins Innere, dort wo die Männer ja nur hingehen, um sich wieder regenerieren oder so. Und das hat sie zu einem wichtigen Teil, also natürlich durch ihr Trauma gemacht. Es klingt manchmal ganz ein bisschen verworren, aber wenn man ihre Bilder sieht und er sieht, wie sie gelebt hat, dann erstaunt das alles einfach nicht mehr. Es ist wirklich einfach ganz, ganz eigen. Auf das Verworrene aber möchte ich euch noch ihre Farbpalette. Also, sie hat gesagt, das sei ihren Zauberschlüssel, um malen können. Farbe, zum Beispiel grün, warmes und gutes Licht. Karmesinrot ist der Aztecatlapali, das ist ein mexikanischer Halbedelstein, darum die besondere Farbe. Oder als Kaktusfigenblut, das lebendigste und das älteste. So viel Bedeutung für das spezielle Rot. Kaffeebraun, also es ist nicht einfach braun, es ist Kaffeebraun. Farbe von der Mole vom absterbenden Blatt, die Erde. Gel, Verrücktheit, Krankheit, Angst, Teil von der Sonne und der Freude. Verrückt, was sie verbindet. Kobaltblau, Elektrizität und Reinheit, Liebe. Schwarz, nichts ist schwarz. Nichts ist schwarz. Wirklich nichts. Blattgrün, Blätter, Traurigkeit, Wissenschaft, ganz Deutschland hat diese Farbe. Ich weiß auch nicht, warum sie das sagt. Vielleicht, weil ihr Vater Deutsch war. Grün, gell? Noch verrückter und geheimnisvoller. Die Kleider, die alle Gespenster haben. Alle Gespenster haben diese Farbe an. Zumindest ihre Unterkleider. Also ihre Unterrücke. Dunkelgrün ist die Farbe für schlechte Reklame und gute Geschäfte. Marineblau ist Entfernung. Auch die Zärtlichkeit kann von dem Blau ausgehen. Und beim letzten Rot Blut. Oder wer weiß? Sie hat ja die Farbe sehr eigen gewählt. Zum Teil sind es düster und zum Teil sind es ganz, ganz farbenfrohe Bilder. Sie hat auch Tränen dazu gemacht mit rosaroten und hellgrünen Mischen, die sie noch angemalt hat dazu. Und ganz vielem anderen mehr. Jetzt hören wir nochmal ein Stück und dann geht es noch ein bisschen weiter mit selber geschriebene Sachen von der Frida.
Con esta voz miles de rabias que me alborotan la garganta. La canción, un sentimiento vuelto paloma alzando el vuelo. Esta canción es solo un puente entre tu voz y un nuevo día. Esta canción no dice nada que no le diga tu mirada. Para cantar basta un pretexto, para tan solo un nombre que se decida por el día. Esta canción espanta el miedo y una explosión de descontento. Se vuelve antorcha, sol y viento, olvida el tiempo y reta el cielo. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? Objeto de la alcoba y triste sombra de la escoba. Pero esta voz pide su sitio y su canción aún sin permiso le quita sombras al destino, levanta el vuelo con un grito. Habrá rencor mientras la noche cubra las manos de la historia, mientras la risa de los niños no tenga abrigo y pan seguros. Habrá canción mientras un pueblo no se resigne a las cadenas. Habrá esperanza mientras puedan llenas de amor sonar las cuerdas. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta?
Noch stundenlang könnte ich über die Frau erzählen. Vieles ist noch nicht gesagt worden, zum Beispiel ihre Auslandreisen und ihre Ausstellungen in Europa und in Amerika. Von so einer Reise, wo sie sich auch jedes Mal wieder in ärztlicher Behandlung gegeben hat. Zum Beispiel hier in San Francisco möchte ich auch jetzt noch einen Brief vorlesen. Der ist am 3. Mai 1931 geschrieben worden von der Frieda. Geliebte Freundin, deinen Brief habe ich vor Buten, Jahrhunderten bekommen. Also Buten, das heisst viel. Frieda hat sehr oft eine eigene Sprache entwickelt, also eigene Wörter erfunden, die die Leute nachher einfach müssen verstehen. Sie hat noch mehr gehabt. Das Buten hat sie aber sehr geliebt. Also es hat so viel geheißen wie ganz viel, ellenlang und wüst und sehr viel, je nachdem, wo es eben gerade vorkommt. Also deinen Brief habe ich vor guten Jahrhunderten bekommen, aber ich konnte nicht antworten, weil ich nicht in San Francisco, sondern weiter im Süden war und eine Menge Dinge zu tun hatte. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich über ihn gefreut habe. Du warst die Einzige, die sich an mich erinnert hat. Es ist mir recht gut ergangen, nur meine Mutter vermisse ich sehr. Du hast ja keine Ahnung, wie wunderbar diese Stadt ist. Ich schreibe dir nur wenig, damit ich dir genug zu erzählen habe. Ich werde bald zu unserem mächtigen Volk zurückkehren. Ich denke, dass ich Mitte des Monats komme und dann werde ich dir Buten Dinge erzählen. Eine Menge zu schwätzen gibt es. Bitte grüße mir die Tante Lolita, den Onkel Panchito und all deine Brüder und Schwestern, besonders Mari, recht herzlich. Die Stadt und die Bucht sind umwerfend, die Gringo-Leute gefallen mir nicht besonders. Sie sind langweilig und haben alle Gesichter wie ungebackene Brötchen, vor allem die alten Frauen. Was hier ganz toll ist, ist das Chinesenviertel. Die Chinesen sind wahnsinnig sympathisch und noch nie in meinem Leben habe ich so schöne Kinder gesehen wie die chinesischen. Ja, die sind wirklich wunderbar. Am liebsten würde ich eins stehlen, damit du es sehen kannst. Vom Englischen will ich lieber nicht reden, weil ich darin eine Niete bin. Ich radebreche das Wichtigste zusammen, aber die richtige Aussprache ist furchtbar schwer, butenschwer. Doch ich kann mich verständlich machen, wenn auch nur bei den verfluchten Krämern. Ich habe keine Freundinnen. Eine oder zwei sind da, die man aber nicht als Freundinnen bezeichnen kann. So verbringe ich die Zeit mit Malen. Im September habe ich eine Ausstellung, die erste in New York. Hier hatte ich nicht genug Zeit, ich konnte nur ein paar Bilder verkaufen. Aber es war trotzdem sinnvoll herzukommen, denn es hat mir die Augen geöffnet und ich habe eine Unmenge neuer und schöner Dinge gesehen. Schreib mir doch bitte etwas von meiner Mutter und Kitty. Ich wäre dir wirklich dankbar dafür. Wenn du willst, reicht die Zeit noch für einen Brief. Ich bitte dich sehr darum. Denn ich hätte viel Freude daran. Ist das zu viel verlangt? Grüße alle von mir. Dr. Corandito, wenn du ihn siehst, auch Landa und Guillen. Alle, die sich an mich erinnern, und du, schöne kleine Freundin, sei wie immer zärtlichst gegrüßt von deiner Freundin, die dich sehr liebt. Dann in New York am 16. November, das war dann 2 Jahre später. Schöne Isabel, seit einem Jahr habe ich kein Wort von dir oder den anderen gehört. Du kannst dir vorstellen, was für ein Jahr das für mich war, aber ich möchte gar nicht davon sprechen. Es nutzt ja doch nichts und nichts auf der Welt kann mich trösten. In einem Monat kommen wir nach Mexiko und dann kann ich dich sehen und dir eine Menge erzählen. Ich schreibe dir diesen Brief, damit du mir antwortest und viel berichtest. Denn obwohl es so aussieht, als hätten wir uns vergessen, denke ich im Grunde immer an euch und glaube, dass auch ihr euch von Zeit zu Zeit daran erinnert, dass ich noch existiere, wenn auch so weit weg. Schreib mir, wie es Onkel Pancho geht und Tante Lolita und allen. Erzähl mir, was du tust und wie du die langweiligen Tage von Coyoacán verbringst, die einem aber, wenn man weit weg ist, so bezaubernd vorkommen. Ich verbringe mein Leben hier im Gringoland damit, von der Rückkehr nach Mexiko zu träumen. New York ist sehr hübsch und es geht mir viel besser als in Detroit. Aber trotzdem sehne ich mich nach Mexiko. Diesmal werden wir ein ganzes Jahr da bleiben und danach gehen wir vielleicht nach Paris. Aber fürs Erste möchte ich gar nicht daran denken, was danach kommt. Gestern hat es hier das erste Mal geschneit und bald wird es so kalt sein, dass einen die Tante der kleinen Mädchen holt. Was das genau heißt, weiß ich nicht. Dann bleibt einem nichts weiter übrig, als wollene Unterwäsche anzuziehen und den Schnee zu ertragen. Ich spüre die Kälte wegen meiner famosen langen Unterröcke wenigstens nicht so, aber manchmal erwischt mich ein kalter Luftzug, den nicht mal 20 Unterröcke anhalten können. Ich laufe immer noch so verrückt herum und habe mich schon sehr an diese alten Kleider gewöhnt. Mittlerweile imitieren mich sogar schon einige Gringo-Frauen und versuchen sich als Mexikanerin zu kleiden. Aber die Armen sehen darin aus wie Kohlrüben, um die nackte Wahrheit zu sagen. Sie sehen wirklich unmöglich aus. Das soll nicht heißen, dass ich besonders gut drin aussehe, aber doch immerhin ganz passabel. Lach nicht. Schreib mir, wie es Mari und Anita, Martha und Lolita geht. Über Pancho und Chato weiß ich von Carlitos einiges, der mir manchmal schreibt. Aber ich möchte, dass du mir über alles berichtest. Hier traf ich vor einigen Tagen einen der Lopez-Söhne. Ich erinnere nicht, ob es Herr Roberto oder sein Bruder war, aber wir sprachen voller Liebe über euch. Er studierte an der Universität in New Jersey und es geht ihm gut. Christi schreibt mir wenig, denn sie ist sehr mit den Kindern beschäftigt, sodass mir keiner von euch erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal Matti seht, die jetzt auch in Coyoacán lebt, aber nicht von sich hören lässt. Was ist aus den Carnets geworden? Chabela und deine Schwester Lolita müssen ja schon ganz groß sein. Ich werde sie sicher kaum wiedererkennen. Schreib mir, ob du weiter Englisch lernst. Wenn nicht, werde ich es dir beibringen, wenn ich komme. Denn ich rate, breche inzwischen ein bisschen besser als im vorigen Jahr. Das ist also ein Wort von ihr. Ich möchte dir in diesem Brief gern 1000 Dinge erzählen, aber es würde eine Zeitung daraus werden, so dass ich lieber alles aufhebe, um erst loszuplappern, wenn ich ankomme. Sage mir, was ich dir mitbringen soll, denn es gibt so viele niedliche Sachen hier, dass ich einfach nicht weiß, was man davon mitbringen soll. Aber wenn dir irgendetwas besonders gefällt, sag es ruhig, ich bringe es dir. Wenn ich komme, musst du mir ein Paket mit Quesadillas, das sind so geröstete, mit Käse gefüllte Maisfladen, mit Kürbisblüten und Pulque bereiten. Wenn ich nur daran denke, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube nicht, dass ich mich aufdränge und schon jetzt verlange, dass du dieses Essen für mich gibst. Ich erinnere dich nur daran, damit du nachher nicht so tun kannst, als ob ich es nie gesagt hätte. Was gibt es Neues von Rubis und all den Leuten, die früher unsere Freundinnen waren? Erzähl mir ein bisschen Klatsch. Hier spricht nämlich niemand mit mir und von Zeit zu Zeit tut es gut, Klatsch zu hören. Gib dem Onkel Panchito und Lolita und der Tante Jona den... Mich liebt sie wirklich. Küsse von mir. Für euch alle, aber besonders für dich, 1000 Tonnen Küsse, damit du sie verteilst, aber den größten Teil für dich behältst. Vergiss nicht zu schreiben. Deine Freundin, die dich nie vergisst. Sie hat sich sehr lange in Amerika aufgehalten und ist daneben, hat daneben dort Ausstellungen gehabt und ist weiter. Dann auch auf Paris und hat dort auch Ausstellungen gehabt. Noch so viel mehr gäbe es über Frida Kahlo. Auch ihre Lehrerinnenstelle an dieser berühmten Schule Esmeralda. Die Schule, wo sie als Künstlerin angestellt war, um in jungen Leuten malen zu lernen. Und wegen ihrem Gesundheitszustand sind dann die Schüler zu ihr heimgekommen, weil sie nicht mehr können in die Schule fahren konnten. Und noch so vieles mehr. Vielleicht hat eine Frau, die Frida vielleicht besser kennt als ich, das gibt es ganz sicher, noch Lust, Frida auch von einer anderen Sicht euch vorzustellen. Ich hoffe nur, dass alle jetzt mal ein paar Bilder von der Frida anschauen, die sie noch nicht kennen. Weil ich glaube, wenn ihr die seht, dann versteht ihr mich auch ein bisschen besser. Und dann könnt ihr ja die Bilder von euch annehmen und am Sonntag, also den 4. Dezember, am 4. die Wiederholung nochmal hören. Und das Ganze auch mit den Bildern. Man kann aber auch die Bilder ganz schweigend anschauen. Wo ich das gemacht habe, als ich das erste Mal ein Bild von ihr gesehen habe, also nicht so einen Abdruck, in einem ruhigen Schweigen, ist es plötzlich kein Schweigen mehr gewesen, sondern ein Schrei, der nicht raus ist, sondern nach innen geht. So ist es mir gegangen, als ich das erste Mal vor einem Bild von ihr gestanden bin. Wer ist erst die Frau gewesen, habe ich mich dann gefragt und habe mich auch befassen mit ihr. Aber das frage ich mich heute noch, denn auch trotz allem habe ich die Frau noch nicht besser kennengelernt. Ich weiss zwar viel über sie, was andere geschrieben haben und habe ihre Tagebücher gelesen, die man hätte können lesen, die abgedruckt waren. Aber da fehlt noch sehr viel. Mit diesen zwei Briefen Und meine paar Worte möchte ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Es geht ja weiter dann mit Musik. Und zum Schluss möchte ich euch nochmal den Satz sagen. Sie dachten, ich wäre eine Surrealistin, aber ich war keine. Ich habe niemals Träume gemalt. Ich habe meine Realität gemalt. Obwohl sie ja immer alle als Surrealistin einstufen, es stimmt wirklich nicht. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ihr hört noch das letzte Stück von der Amparo Ochoa. Das ist jetzt leider eins, das in einem Mann gewidmet ist. Aber wir müssen uns jetzt einfach vorstellen, dass wenn sie den Mannennamen singt, einfach Frida Kahlo hinzutun, weil dann stimmt es auch wieder. Ciao miteinander im Studio für euch. Von euch verabschiedet sich Nella.
Que no.